Ja, bei diesen zwei kleinen Gleichnissen ist ja irgendwie auffällig und beide enden ja auch so, dass sowohl der Finder des Schatzes als auch der Perlenkaufmann alles verkaufen, was sie besitzen, um den Acker bzw. die Perle zu kaufen. Es wird ja kein Preis genannt und es hätte ja auch heißen können, er hob das Geld von der Bank ab oder er nahm ein Darlehen auf oder er verkaufte einen Teil seines Vermögens. Das heißt es alles nicht, sondern er verkauft alles, was er besitzt. Anscheinend ist das notwendig, um den Acker kaufen zu können, in dem der Schatz liegt, beziehungsweise die Perle. Alles verkaufen, was man hat. Es geht also um Besitzverzicht. Und es ist ja nicht so, dass das hier die einzige Stelle wäre, sondern das ist im Evangelium schon ein deutlich spürbarer Faden. Um nur an ein paar Stellen zu erinnern, der reiche Jüngling, immerhin sagt er, er hält alle Gebote, aber was empfiehlt ihm Jesus, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen? Oder Lukas 14, so eine Sammlung von Nachfolgeforderungen. Es kann keiner mein Jünger sein, der nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Oder es gibt dieses Gleichnis vom Bauern, der die reiche Ernte erwartet und sich vorstellt, ja, neue Scheune und dann mache ich es mir gemütlich. Aber das Gemütlichmachen endet, bevor es anfängt, in seinem Tod. Oder wenn man an die Weherufe über die Reichen denkt, weh euch, ihr Reichen, ihr habt euren Trost schon empfangen. Und das sind jetzt nur ein paar Stellen, die mir so aufs Erste eingefallen sind. Es gibt sicher mehr. Ja, ihr habt euren Trost schon empfangen, ihr Reichen. Und da denke ich mir, ja, so mache ich das ja auch. Da kauft man mal was und dann verreist man mal. Komm gerade aus dem Urlaub zurück. Ja, das Leben lässt sich schon damit ein bisschen angenehmer machen. Alles ist alles plausibel, hat alles auch seine Gründe. Das machen ja alle anderen auch irgendwie genauso. Und dennoch muss ich sagen, wohl ist mir dabei nicht bei der Weise, wie wir leben. Vor Jahren kursierte mal das Wort von der Wohlstandsverwahrlosung. Und das ist mir auch öfter jetzt in meinem Urlaub eingefallen, wenn das ich so gehört und mitgekriegt habe, wie Leute sich verhalten haben, auch die Ansprüche, was alles so sein muss und was jetzt nimmer geht. Party ist auch nur eingeschränkt möglich im Moment. Also es muss alles so gehen, wie man sich das vorstellt, wie das gewohnt ist. Ja. Gleichzeitig denke ich an diese Umweltkonferenz da in Madrid, wo der Generalsekretär der UNO von unserer wissentlichen Zerstörung der Ökosysteme, vom Krieg gegen die Natur spricht. Wir führen Krieg gegen unsere eigenen Lebensgrundlagen. Es gibt so ein Global Footprint Network, die rechnen aus, die haben ausgerechnet und machen das jedes Jahr, dass wir, also die ganze Weltbevölkerung sozusagen bis Mitte des Jahres schon die nachwachsenden Ressourcen alle aufgebraucht haben. Also wir bräuchten sozusagen anderthalb Erden, wenn das nachwachsen soll, können soll, was wir die Erde pro Jahr verbraucht. Deutschland bräuchte das Dreifache, Europa, USA das Fünffache. Also wie sollen wir später mal mit den Leuten aus den Entwicklungsländern am himmlischen Gastmahl sitzen, denen wir die Ressourcen wegfressen für blödes Zeug? Ja, Besitzverzicht. Interessant ist, dass in der ganzen Auslegungsgeschichte dieser Stelle, aber auch anderer Stellen, die Sache mit dem Besitzverzicht immer so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also das wird eher spiritualisiert und ich werde das auch so auslegen. Aus dem ganz einfachen Grund, wie soll es denn konkret gehen? Also soll ich mich jetzt nackt ausziehen und in Limburg auf den Marktplatz stellen oder hier vors Haus und wie geht's dann weiter? Dann bringt man mich in die Psychiatrie und anschließend kriege ich Hartz IV oder irgendwas, ja, keine Ahnung. Also ich meine, wir müssen von irgendwas leben, wir müssen wohnen, wir müssen uns anziehen. Die Standards, es gibt einfach Standards in unserer Gesellschaft, das merkt man immer, wenn man was baut. Man kann gar nicht einfach bauen, sondern es muss halt den Standards entsprechend sein und die gehen immer nach oben. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Mit den ganzen Internetsachen ist es genauso. Also wie kann man denn aussteigen? Im Noviziat, da gab es mal, als ich eingetreten bin, ist schon eine Weile her, ich kann mich auch an die Details gar nicht mehr erinnern, da gab es mal eine Armutsfraktion, zu der ich natürlich, oder ich gehörte da auch dazu, und wir hatten eigentlich nichts, wir Novizen, ein bisschen Taschengeld, nicht viel. Wir fanden aber, dass wir irgendwie im Noviziat zu reich leben. Und es lief dann daraus hinaus, also meine ich mich zu erinnern, dass wir beschlossen haben, beim Frühstück nur Marmelade zu essen. Da gab es auch eine Platte mit Wurst und Käse, die wurde also verschmäht. Und beim Mittagessen nur Wasser zu trinken. Gab, glaube ich, auch Bier. Ich bin mir jetzt, aber es waren halt solche Sachen, ja, die wir uns vorgenommen haben. Aus heutiger Sicht war das ja gar nicht so blöd. Damals war es dann so, naja, das war halt im Lauf der Zeit, wirkte das arg künstlich und es wurde dann zur Frage der Disziplin, ob man das durchhält oder ob die anderen, die nicht mitmachten, jetzt jubeln können und so. Also irgendwann brach das zusammen. Das trifft es ja auch nicht, was die Gleichnisse sagen. Denn da ist es ja so, dass der Finder des Schatzes im Acker voll Freude weggeht und auf das Haben verzichtet und nicht mit zusammengekniffenen Lippen und zusammengebissenen Zähnen. Irgendwie muss es so sein, dass der Perlenkaufmann und der Finder dieses Schatzes im Acker durch das Finden dieses Schatzes sozusagen in ihrem Leben auf eine ganz neue und andere Spur kommen, die so ist, dass es ihnen möglich ist, was sie haben, zu verkaufen. Es gibt bei Paulus im Philipperbrief eine Stelle, wo er davon spricht: Jetzt aber betrachte ich alles als Dreck, um Christus zu gewinnen. Irgendwie sowas muss das sein. Also eine Entdeckung einer Lebensmöglichkeit, die da plötzlich aufgeht, als sie über den Schatz oder die Perle stolpern und irgendwie denken, ja Mensch, genau das ist es, das ist es, das was ich immer schon eigentlich gewollt und aber ersehnt habe, aber irgendwie nie gewusst habe, wie das überhaupt gehen kann. Irgendetwas von der Art muss es sein, denn solange wir halt unsere Statussymbole oder Events oder Erfolg oder Bestätigung brauchen, um uns lebendig zu fühlen, solange können wir darauf nicht verzichten. Das wäre kein Leben. Da können wir irgendwie der Depression dasitzen. Also muss das Leben eine andere Grundlage haben, nicht mehr haben, sondern, um mit Fromm zu sprechen, sein. Das Leben muss irgendwie durch diese Schätze, durch die Perle, den Schatz, irgendwie eine andere Gründung haben, sodass das Haben gar nicht mehr irgendwie so notwendig ist, an Bedeutung verliert. Ein Hinweis darauf ist, dass worum es da geht, tatsächlich, dass es tatsächlich um Sein geht, um Gründung in sich selbst und in Gott, ist, dass diese Bagatelle erwähnt wird. Ich meine, dieses Gleichnis vom Schatz besteht eh nur aus einem Vers. Und trotzdem wird erwähnt, der Mensch gräbt ihn wieder ein. Warum wird, also, naja, ich meine, es liegt ja auf der Hand. Also wenn er den haben will, dann muss er ihn vor den anderen verbergen. Das ist so, damit er den Acker, das ist ja so selbstverständlich, das hätte man jetzt bei der Kürze doch gar nicht erwähnen müssen. Wird's aber. Was wird damit gesagt? Also, wenn man sich so an Filme erinnert, wo Leute irgendwas klauen oder irgendwie ein Haufen, irgendwie fällt ihnen ein Haufen Geld zu, die rasten irgendwie alle aus und sind wie im Rausch und dann werden die Scheine fliegen durch die Luft. Ich meine, das geht vielleicht bei dem Schatz so nicht, aber die jubeln und rennen rum und so, ja, die sind ganz außer sich. Das ist unser Mann nicht. Der handelt ganz rational. Der ist nicht außer sich. Im Gegenteil, der ist bei sich. Und dieser Schatz, der löst auch nicht irgendwie so einen Gefühlsüberschwang aus, offensichtlich, so ein Gefühlsrausch, sondern er lässt eher nüchtern. Von Freude ist die Rede. Das ist auch, mir ist das wieder aufgefallen bei der Auferstehungsgeschichte. Ja, da tritt Jesus in die Mitte der Jünger und Shalom und schaut meine Wunden und die Jünger freuen sich. Das klingt so nüchtern, so verhalten. Und in der Tat ist Freude, meine ich, ist auch nicht primär, dass die Emotionen hochgehen, sondern ist das, was ich, ist eher was Geistiges, was sich einstellt, wenn irgendwie etwas in Ordnung kommt. Da kommt etwas in Ordnung durch diesen Schatz. Der Mann kommt zu sich. Das, was bisher in ihm gar nicht möglich war, das verheißt der Schatz, bei sich selbst anzukommen. In seinem Grund anzukommen. Zweite Bemerkung: Er kann ja nicht den Schatz kaufen. Er kauft den Acker. Den Acker kann man haben. Den Schatz kann man anscheinend nicht haben. Der Acker mit dem Schatz da drin, das ist erstmal Mühe. Man muss ja den Schatz irgendwie ausgraben, so Zug um Zug. Der liegt dann da, der eröffnet sich, ja, es wird immer mehr sichtbar von dem Schatz. Aber man kann ihn nie haben. Ich glaube, ich verstehe dieses Ausgraben des Schatzes. Das verstehe ich, das ist das Gebet oder die Meditation. Nicht in dem Sinn, wie wir oft so beten, dass wir Gott sagen, was er für uns machen soll, was wir gern hätten, sondern ganz umgekehrt, so wie wir es in der Lesung gerade gehört haben. Gib mir ein hörendes Herz. Nur so kann ich unterscheiden, was jetzt dran ist. Nur so kann Salomo sein Volk und nur so können wir uns selber regieren, uns selber in Freiheit bestimmen, nach dem, was in dieser Situation mir entspricht, wirklich mir, befreit zu mir selbst, diesem mir entspricht. Das ist das Beten im Sinn des Vaterunsers. Dein Wille geschehe. Dazu muss man ihn erst mal hören. Dein Reich komme. Das Himmelreich ist dieser Schatz. Sein Reich ist dieser Schatz, der darin besteht, Person zu werden, also sich selber zu sein in Freiheit. Und der dritte Punkt, wie der Schatz gefunden wird, davon sagt die Geschichte ziemlich wenig. Der ist in einem Acker vergraben, also was macht man denn da? Also man arbeitet irgendwie, verdient da halt seinen Lebensunterhalt, finde ich, das wäre so das Naheliegendste. Der Schatz, über den stolpern wir in unserem Alltag. Der ist nicht im Müßiggang und im Faulenzen und im Durchbringen von Geld und im Vergnügen zu finden, sondern da, wo wir uns unseren Lebensunterhalt verdienen. Und er ist auch kein Lohn für Fleiß oder für Tugend, sondern man fällt über ihn. Plötzlich ist er da. Plötzlich kriegt man was von ihm mit. Plötzlich begegnet er einem. Und wenn er das eigene Suchen trifft, dann löst er Freude aus und ermöglicht einem, dass das Haben im eigenen Leben an Bedeutung verliert. So glaube ich, kann ich mir nur den Weg des Besitzverzichtes vorstellen. Das ist kein einmaliger Akt, sondern es ist ein Weg, auf dem das Haben immer bedeutungsloser wird, je mehr das Sein an Bedeutung gewinnt. Und was heißt es für die Meditation? Das eine geht es darum, die Meditation, wie wir sie üben, ist eine Übung, sein zu lassen, was ist. Das, was ist, jetzt jeweils, das kann ich mir ja gar nicht aussuchen. Und die Übung besteht darin, es so sein zu lassen, wie es gerade ist. Also meine Langeweile und meine Trauer oder das, ich denke wie ein Weltmeister, ja, das sollen wahrnehmen, aber ich kann ja das Denken trotzdem nicht abstellen. Also wir üben eigentlich zu sein. Und es geht nur so, dass ich, was ich jeweils bin, dass ich mir gestatte, das zu sein, sodass ich dies in meine Person integrieren kann. Und das in Absichtslosigkeit. Den Schatz, denn das Reich Gottes, das ist jenseits unserer Vorstellungen und unserer Möglichkeiten. Das können wir durch nicht erreichen, durch nichts. Aber das wird uns geschenkt. Zufällig. Und darum geht es darum, wenn wir merken, dass wir drauf aus sind, in der Meditation irgendwas zu erreichen, damit aufzuhören.